Folge 6 unseres Podcasts Flutlicht und Flipcharts, wo wir spannende und interessante Menschen aus unserer eigenen BVB-Belegschaft vorstellen und ja, euch näher bringen wollen.
Heute dürfen wir mit Matthias Schiele sprechen. Er ist Individualtrainer Top-Talente bei Borussia Dortmund. Dabei, Boris, mag er den Begriff Top-Talente gar nicht so gerne, das hat er uns schon verraten.
Ja.
Ein wahnsinnig spannendes Berufsfeld, ein echt spannender Mensch, kann ich euch jetzt schon versprechen. Also diese Folge lohnt sich auf jeden Fall. Mein Name ist Christoph Böker.
Mein Name ist Boris Dawidowski und jetzt geht's los.
Ihr hört Flutlicht und Flipcharts, ein Sonderformat im BVB-Podcast.
Ja, dann sind wir wieder hier in Brakel, Boris. Hier haben wir unsere erste Folge aufgenommen und jetzt sitzen wir wieder hier mit Matthias. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir gucken zur falschen Richtung raus, nicht Richtung Trainingsgelände, sondern auf eine Zahnarztpraxis, aber das soll uns nicht weiter stören. Flutlicht und Flipcharts, und wir fangen meistens damit an, oder eigentlich immer damit an, dass wir dir Fragen stellen, die du, wenn du ins Intranet guckst, auch immer von den neuen Mitarbeitenden siehst. Mhm. Und wir wollen das jetzt einfach, ich weiß gar nicht, ob du die damals auch, diesen Fragebogen auch ausgefüllt hast, aber wir wollen da nochmal hin zurückgehen und Boris wird dir jetzt mal diese Fragen stellen.
Jawollo. Moin Matthias, auch von mir. Nein. Freut uns sehr, dass du hier mit am Start bist. Genau, wenn es da Fragen von gibt, die du vielleicht schon mal beantwortet hast, dann mea culpa, aber vielleicht hast du Spaß daran, es trotzdem zu tun. Fangen wir einfach mal an. Die allererste Frage, das mache ich beim BVB.
Ja, erstmal, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Beim BVB bin ich aktuell Leiter der individuellen Spielentwicklung und mache Individualtrainer bei unserem Profiteam. Genau, und bin da sowohl in der Akademie eben als auch bei der Lizenz aktuell unterwegs.
Mehr zu all dem auf jeden Fall gleich noch im Detail. Von da komme ich her.
Ich komme tatsächlich aus dem schönen Bayern.
Hört man gar nicht.
Ja, nee. Natürlich. Ich durfte auch die verschiedensten Regionen durchmachen, von Schwaben, Franken, Oberbayern. Deswegen, ja, ich komme aus der Bergnähe und würde das meine Heimat nennen, ja.
Ist auch sehr schön, das ist absolut so. Mit diesen drei Wörtern würde ich mich selbst beschreiben.
Geradlinig, durchsetzungsstark, empathisch.
Wenn ich nicht für Schwarz-Gelb arbeite, dann?
Dann tatsächlich genieße ich meine Me-Time, bin beim Sport oder einfach mal spazieren in der Natur.
Und last but not least, meine Position auf dem Platz, also auf dem Fußballplatz selbstverständlich, und warum?
Boah, das ist schwierig. Ich würde sagen, gern was Zentrales. Ich habe gern oft den Ball am Fuß. Ich bräuchte aber dringend jemanden, der die Laufwege für mich macht.
Das ist ein frommer Wunsch.
Ja, tatsächlich, das gab es leider früher auch nie. Aber ich würde sagen, ich fände mich cool auf einer 10.
Ja. Das ist aber auch sehr ehrlich, ne? Aber so diese Zentrale, die hatten wir, glaube ich, schon mal so Richtung Übersicht und dann mehr in Richtung Offensive, hat, glaube ich, schon mal jemand beantwortet. Vielleicht Theresa.
Ich fühle mich gerade total erinnert an das Abschiedsspiel von Kuba und Piszczek, wo Neven Subotic ja auch mit dabei war und nachher im Interview gesagt hat, das Herz war so groß und die Lunge so klein.
Ja, so geht es tatsächlich auch.
Sehr gut. Nach diesen Fragen aus dem Intranet machen wir immer noch eine kurze Entweder-Oder-Runde, weil ich glaube, unsere Zuhörer lerne ich dann noch so ein bisschen besser kennen. Also so schnell wie möglich antworten. Selber kochen oder essen gehen?
Selber kochen.
Berge oder Meer?
Berge.
Ach, wer hätte das gedacht? Lieber bei minus 10 Grad trainieren oder bei plus 30 Grad?
Klar, plus 30.
USA, West- oder Ostküste?
Tatsächlich Ostküste.
Und Laufrunde oder Gym?
Gym.
Hätte man jetzt auch vermutet, ne? Sehr schön. Ich mach mal so eine Anschlussfrage daran. Warst du eigentlich so einer dieser Typen, die früher in der Schule immer als erstes in eine Mannschaft gewählt wurden und immer eine 1 in Sport hatten? Weil so von der Gesamtstatur bist du so Typ 10-Kampf, würde ich sagen.
Oh, vielen Dank. Also tatsächlich oft als erster ins Team, aber Sportnote immer 2, weil Turnen immer eine 5 war.
Ei. Ich habe aber wirklich bei wer hat da eigentlich nicht gelitten?
Turnen, also,
da gibt es doch gefühlt höchstens einen in der ganzen Stufe, ja, der das konnte.
Wenn du nicht Profiturner warst, hattest du, glaube ich, keinen Spaß. Nein. Also das war...
Umschwung am Reck, so Dinger, die waren einfach nichts für mich.
Ja, fühle ich.
Diese fürchterlichen blauen stinkenden Matten, die wir da stundenlang durch die Turnhalle gezogen haben. Also, wir müssen hier, glaube ich, auch mal einen Disclaimer machen. Wenn ihr den Podcast hört, dann, wir haben uns ein paar Tage vorher getroffen, und zwar sitzen wir hier am Tag nach unserer Champions League Partie gegen Kopenhagen. Hier sollten wir auf jeden Fall auch erwähnen, nicht nur Champions League, sondern auch nach der Youth League Partie gegen Kopenhagen. Matthias, wie sehr fieberst du da vorm Fernseher mit? Also erst bei unserer U19 und dann nachher auch bei den Profis.
Ah, extrem. Also es ist für mich, dadurch, dass man in meiner Position eine sehr enge Verbindung zu jedem einzelnen Spieler hat, egal ob im Nachwuchs oder bei den Profispielern, ist es einfach, man wünscht den Jungs Erfolg, persönlichen Erfolg, aber auch als Teamerfolg, und man leidet mit jeder Situation, die, ich sage jetzt mal, unglücklich läuft für einen Spieler mit, und freut sich über jedes positive Ereignis. Und ja, zu Hause, ich schaue mir die Spiele gerne alleine an, weil dann kann ich mitfeiern. Freue mich da immer sehr, wenn ich sehe, dass die Jungs gemeinsam Erfolg haben und sich gegenseitig belohnen.
Bei der U19 gestern konnte man sehr viel die Anweisungen hören von beiden Trainern. Gut, das Dänische habe ich jetzt nicht so gut verstanden, aber Marco Felix konnte man schon ganz gut verstehen. Bist du dann auch vorm Fernseher und denkst so, ja komm, jetzt nimm den mit und mach den Raum zu. Wie ist das?
Tatsächlich ist einfach auch von der Position bedingt mein Sehen auf das Spiel anders. Also mich interessieren weniger die taktischen Zusammenhänge. Mich interessiert wirklich, hat der Spieler die Themen, die wir erarbeitet haben, hat er die verstanden? Ja. Wie wendet er die an? Sieht er für sich die Lösungen? Kann er die Dinge anwenden oder setzt er stur um, was wir vielleicht zuletzt trainiert haben? Also mein Blick auf das Spiel ist anders, aber da in dem Part fieber ich auf jeden Fall genauso mit, ja.
Gibt es denn da auch nach der Partie jetzt, just wie gestern, mit den ganz frischen Eindrücken, gibt es dann nach dem Spiel, wenn dann alle mal runtergekommen sind, sowohl du zu Hause als auch die Spieler dann vielleicht nach der Partie, gibt es dann auch irgendwie so einen direkten Austausch mit den Spielern auf kurzem Wege zu genau diesen Themen, so ey, mega geil, haben wir ja irgendwie die letzten zwei Wochen genau das trainiert und jetzt umgesetzt, oder dann auch vielleicht mal in die andere Richtung?
Also im ersten Schritt, also für mich immer Vorrang das Trainerteam an sich. Die kümmern sich, sind sehr eng dran, wissen genau, was Vorgaben waren, was die Jungs am Ende umgesetzt haben, gut und oder woran sie arbeiten wollen. Die Jungs kommen normalerweise während der Woche dann von alleine auf jeden Fall. Auf manche gehe ich mit Video direkt zu. Und es ist für uns einfach immer wichtig, dass wir als Anlaufstelle da sind. Aber ich weiß, dass so viele Einflüsse auf die Jungs zukommen, dass ich wirklich versuche, da punktuell zu bleiben, weil irgendwann ist es auch viel.
Darfst du verraten, wie viele du dabei hattest jetzt zum Beispiel in der Youth League, in dem Kader, die deine Kandidaten waren?
Also jetzt in der 19 sind sehr viele. Also wenn ich jetzt nur aufs Förderprogramm gucke, sind es da sogar 16.
Wow. Okay,
und krass. Aber so jetzt richtig auf dem Platz sind es 5. Aber selbst die anderen, die mit meinem Kollegen trainieren, sind trotzdem, also ich habe zu allen ein sehr enges Verhältnis, weil wichtig ist, dass sie wissen, sie können immer kommen.
Ja.
Und deswegen sind da auf jeden Fall viele dabei, und mich freut es immer für jeden. Schwierig ist manchmal, wenn es natürlich auch Konkurrenz auf der Position ist, klar, weil du jedem von Herzen alles gönnst. Aber die Jungs sind ein super Team in der 19. Es macht unglaublich Spaß, auch mit ihnen zu arbeiten, haben einen riesen Ansporn. Und dementsprechend, ja, finde ich das gerade super, wie es da läuft.
Weil du gerade gesagt hast, meine Kollegen, wie groß ist denn das Team? Also ich weiß gar nicht, wie wir das subsumieren wollen, ob man das jetzt Top-Talente nennt. Aber wie viele Leute kümmern sich um einen Kreis von Spielern, bei denen ihr aus unterschiedlichsten Gründen gesagt habt, da können wir noch mehr machen?
Ja, also wir hatten über die letzten Jahre immer den Begriff Top-Talente. Ich finde den Begriff an sich schwierig, weil was ist ein Top-Talent? Ganz schwer zu definieren. Wir haben den Kreis aus Spielern zusammengebaut, der ist groß, der ist über 30 Spieler, die aus unterschiedlichsten Gründen, mentaler Stärke, viel Einsatz, absoluter Wille, viel grundsätzliches Naturtalent, viele gute Entwicklungsschritte in den letzten Wochen, Monaten, die da in diesem Bereich drin sind. Und das Team an sich, das die Jungs betreut, ist in diesem Sommer gewachsen, bin ich sehr, sehr dankbar auch, dass der Verein den Weg so klar mitgeht, weil es einfach notwendig war, das Team zu vergrößern. Und ich habe jetzt mit Dominik Schleinitz für den Platz noch jemanden dazu bekommen, der U17 und U19 mit betreut. Mit Jan-Philipp Deutsch jemanden, der das Thema VR, also Virtual Reality, für die Top-Talente betreut. Dann haben wir mit Marvin Manubakshi im Football Nauten jemanden noch deutlich mehr in Talentförderprogramm integriert. Und mit Jolam jemanden, der sich im individuellen Athletikbereich mit den Spielen auseinandersetzt. Also da hat der Verein inklusive aller Departments echt eine super Lösung gefunden, zusammenzuarbeiten.
Das klingt sehr allumfassend.
Ja, ne? Super. Mhm. Also ist auch das Ziel. Also ich finde, punktuell so ein bisschen nachsteuern kann jeder. Aber wir wollen grundsätzlich, wir fangen auch bei der U13 an, grundsätzlich einfach den Jungs frühzeitig Zeit geben für Entwicklung. Wir wissen alle, wie es ist. Es gibt in anderen Vereinen gibt's 15-, 16-Jährige, die in der Profimannschaft spielen. Zeit ist kein großes Gut im Fußball. Das kann von heute auf morgen anders sein. Und wir wollen frühzeitig die Jungs Stück für Stück entwickeln.
Ich würde da ganz gerne noch mal einmal reingehen, weil du gerade so viele Sachen aufgezählt hast. Ich glaube, im Football-Nauten, da kann sich jeder Zuhörer vorstellen, was man da trainiert und was man da machen kann. Jetzt hast du aber Virtual Reality gesagt. Erzähl mal, was macht ihr da und was erhofft ihr euch davon?
Ja, also für mich ist es ganz wichtig, dass wir bestimmte Themen aus unterschiedlichen Disziplinen beleuchten für den Spieler. Und Virtual Reality bietet sich einfach an in einem kleinen Gaming-Faktor, den die Jungs an sich gerne möchten, den Jungs Situationen aus ihrer Position vorzuspielen. Es geht so um 5, 6 Szenen immer, die die Jungs sehen. In den Szenen haben sie mit der Brille, die sie aufhaben, sind sie in ihrer eigenen Welt und haben hier die Möglichkeit zu scannen, können mit dem ganzen Körper drehen, nur mit dem Kopf und bekommen irgendwann in der Szene den Ball und brauchen dann eine Lösung. Heißt, wir möchten gerne die Scanning-Frequenz an sich erhöhen, also vororientieren, wie oft, wie schnell. Wir möchten auch gerne, dass die Jungs frühzeitig merken, wie bereite ich meine Aktion vor. Also ist der Scanning vielleicht zu spät oder vielleicht auch manchmal zu früh, das ich gerade mache. Das ist für uns extrem wichtig, das auf dieser Ebene mal aufzuarbeiten. Und das Schöne daran ist, dass wir auch das Thema Merkfähigkeit mit reinkriegen, weil Fußballer ganz oft in der Ausbildung, die gucken in eine Richtung und versuchen zu scannen, merken sich aber nicht, was da passiert. Und wir möchten da bewusst einen Fokus drauf legen, dass sie gucken und wie eine Art Screenshot machen und sich da überlegen, ja, wo war mein Spieler, wo war der Gegner, habe ich vielleicht eine zweite Option da drüben? Kommt der auf mich zugerannt oder steht der Gegner? Das sind Sachen, die sind extrem wichtig, dass die Jungs sich merken. Und das geht im Virtual Reality extrem gut. Und wir stellen dann im Nachgang an die Szenen auch noch positionsspezifische Fragen zu dem Thema, das wir gerade mit dem bearbeiten. Und glaube ich, machen da dann eine ganz gute Vertiefung mit dem kleinen Gaming-Faktor, der die Jungs echt anzieht.
Das ist ja auch ehrlich gesagt was man ganz oft bei TikTok oder bei Instagram sieht, so diese Ikonen, sagen wir jetzt mal Iniesta oder so, ne? Was macht Iniesta alles lange bevor der Ball kommt, ne? Also ich glaube, das gucken sich unsere Jungs ja wahrscheinlich auch alle anderen und sagen so, boah, krass, sowas will ich auch können.
Auf jeden Fall. Und die Jungs bringen dann oft auch noch eigene Impulse mit rein, wenn dann die Fragen kommen. Sie denken über die Situation nochmal nach. Das ist für mich auch immer am wichtigsten, dass ich am Wochenende gegen Mannschaft XY, dann hatte ich genau die Situation. Was ist denn da passiert? Ich habe den Ball perfekt durch die Schnittstelle gespielt. Also habe ich irgendwie schon mal erstes Erfolgserlebnis mit dem Scannen. Super gut. Ich möchte nur kurz auf den Footballnaut nochmal gehen, weil wir ganz bewusst auch da jetzt positionsspezifische Übungen machen.
Okay.
Also das ist wirklich auch, was uns extrem wichtig war, das Thema aus dem Virtuality dann dorthin zu transportieren. Also zum Beispiel der Pass, der zurückkommt auf den Innenverteidiger, möchten wir dann, oder bauen wir im Footballnaut die Übung so, dass der Ball kommt und er im gleichen Winkel dann spielen muss, sodass wir ersten Kontakt plus das Scanning verbinden.
Okay.
Also ja, versuchen, dass das alles ineinander greift, eben nicht so stückhaft, sondern wirklich wissen, warum wir welchen Prozess wir anstoßen.
Sehr schön. Ich finde das wahnsinnig spannend und ich glaube vor allem auch für die Zuhörenden, die jetzt noch nicht so tief in der grundsätzlichen Fußballthematik drin sind und dann erst recht vielleicht nicht in dem ganzen Jugend-Nachwuchsfußball-Thema, also zu welchem Grad das mittlerweile zumindest bei uns beim BVB ja einfach schon hochgradig wissenschaftliche Ansätze ja zum Teil schon sind, ist, glaube ich, super spannend und auch sehr schön zu hören, dass die Jungs da von diesen ganzen Methoden und Techniken profitieren können. Wir sind jetzt schon super tief, glaube ich, so ein bisschen inhaltlich drin in der Materie, wollen aber natürlich auch sehr viel auch zu dir erstmal persönlich erfahren, zu deinem Weg, wie bist du überhaupt hier hingekommen? Und du meintest gerade schon, in der U19 gibt es einen Pool an bis zu 16 Nachwuchsjungs, die quasi in deiner euer Betreuung sind. Du warst ja selbstverständlich nicht immer beim BVB, sondern hast auch einen Weg quasi, den du vorher absolviert hast. Und du wirst im Laufe der Jahre ja schon sehr, sehr viele Talente, Top-Talente kennengelernt haben auf deinen Stationen, wo du vorher warst, in Augsburg, in Stuttgart, auch in den USA wahrscheinlich. Kannst du uns vielleicht so einfach interessehalber ein paar Namen nennen von den Jungs, deren Weg du die du damals kennengelernt hast und deren Weg du heute immer noch so ein bisschen gespannt mit weiterverfolgst?
Ich glaube, das ist mit jedem einzelnen Spieler, egal ob er am Ende durchschlägt oder nicht, verbindet dich ab dem ersten Training was. Das ist unglaublich schön und es gibt Spieler, die Also ich hatte mal das Glück, mit Kenan Yıldız zu arbeiten für eine ganze Zeit, der unser Gegner war in Juve jetzt mittlerweile. Und
auch ziemlich gutes Spiel gemacht, dann muss man sagen.
Ja, einfach auch ein super Junge ist tatsächlich. Und mit dem verbinde ich mich genauso viel wie mit, ich hatte auch mal einen Spieler in Stuttgart, der hat eine unglaubliche Leidensgeschichte, Verletzungen nacheinander gehabt hat, aber eigentlich auch, ich glaube, in Silber die Medaille bekommen, wie heißt sie?
Fritz-Walter-Medaille.
Ja. Und da muss ich wirklich sagen, auch ein super Junge, super intensiv gearbeitet, einfach viel Pech gehabt, mit dem leidet man genauso, man freut sich genauso für den anderen wie Kenan, der dann so einen riesen Weg dann macht. Ja.
Krass, Kenan Yıldız ist auf jeden Fall schon ein Name. Ein Spieler, den ich auch, kann man ja auch ehrlich zugeben, auch gerne einfach zuschaue, so beim Fußball gucken. Jetzt vielleicht nicht, wenn er gegen uns spielt und dann solche Tore schießt, aber generell ja auch sehr spannend zu hören. Wir haben es gerade schon, ich habe es ein bisschen angeschnitten, dein Weg zum BVB oder dein Weg eben zu deinem Arbeits- und Tätigkeitsfeld eben zum Beispiel als Kognitionstrainer, der ist ja vorgezeichnet, der hat ja hier nicht beim BVB sozusagen begonnen. Andere Frage, was dich persönlich angeht, warst du selbst eigentlich mal ein guter Fußballer? Wir haben es gerade schon so ein bisschen angerissen.
Ich würde sagen, für das Niveau, auf dem ich spielen durfte damals, war ich ganz gut. Ich glaube, dass ich grundsätzlich einfach jemand war, der mit dem Ball in technischen Abläufen sehr gut war und das Spiel gut verstanden hat. Ich würde aber behaupten, dass es für was Großes oder für eine Profikarriere am Ende nie gereicht hätte, auch wenn der Weg so nicht passiert wäre, wie er passiert ist. Und dementsprechend war ich damals tatsächlich deutlich näher dran, einfach mit meinen Freunden maximal hochzuspielen, aber ohne jetzt die Ambition wirklich in ganz große Bereiche vorzugehen.
Gibt es andere Sportarten, wo du sagen würdest, boah, die haben mir irgendwie auch generell vielleicht schon immer mehr Spaß gemacht als jetzt Fußball an sich, zum Ausgleich irgendwas anderes zu machen?
Also ich hatte zum Ausgleich immer gern Tennis. Ich mag Tennis einfach auch dann wirklich individuell mal dafür verantwortlich zu sein, wenn mal ein Fehler passiert oder irgendwas. Ich war im Team eigentlich immer jemand im Fußball, jemand, der die anderen mitgenommen hat, unterstützt und supportet hat. Und manchmal habe ich das trotzdem gebraucht, da mal gegen den guten Tennis zu spielen, der mir dann mal wieder zwei, drei Bälle um die Ohren gehauen hat und die Chance gleich null war.
Also im Tenniscourt ist man immer nur für sich selbst verantwortlich. So ist es. Das ist, da kannst du keinen anderen blamen, das ist tatsächlich so. Matthias, ich habe es gerade angesprochen, du bist erst Mitte 30. Wir haben festgestellt, das ist jetzt noch nicht ganz so alt. Vor allem, da verbindet uns auf jeden Fall ein bisschen was. haben wir im Vorgespräch schon festgestellt. Hast aber in deiner, ich würde schon sagen, noch jungen Trainerlaufbahn trotzdem schon einiges erlebt. 2010 hast du, und du kannst mich oder uns gerne korrigieren, in Neuburg in der Jugend begonnen. 2011, 12 dich dann selbstständig gemacht. Und wie gesagt, haben wir gerade auch schon angeschnitten, unter anderem schon in den USA gearbeitet. 15 Jahre später, Pi mal Daumen, sitzen wir jetzt hier. Du bist teilweise eben auch beim Profitraining unserer Lizenzmannschaft dabei, bei Borussia Dortmund. Wie würdest du diesen Lebensabschnitt oder diesen zeitlichen Abschnitt, der ja doch ein bisschen was beinhaltet, selbst persönlich einmal skizzieren, was dich dazu geführt hat, jetzt heute hier zu sitzen und mit uns zu sprechen?
Ja, es ist wirklich spannend. Man nimmt sich viel zu wenig Zeit, auch das mal zu reflektieren tatsächlich. Mhm. Also ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich wäre nie im Fußball gelandet, ohne für mich selber mal so an dem Punkt gewesen zu sein, ich muss mich komplett neu definieren. Mhm. Deswegen war ja damals bei mir 2009 der Gehirntumor, der mir damals da war einfach auf einmal alles anders. Du kommst raus und musst dich neu sortieren im Leben. Und ich habe damals für mich entschieden, ich möchte jetzt im Fußball arbeiten, weil Fußball ist das, was ich liebe. Und ich möchte was machen, wo ich Menschen entwickeln kann. Und so hat mein Weg dann begonnen. Also, wie du sagst, ich hatte in meinem Leben immer das Glück, dass ich starke Persönlichkeiten und Helfer hatte, die mir bei dem Weg geholfen haben. Damals in Neuburg, als ich starten durfte, war ich eben 19. Und der damalige sportliche Leiter, Manni Riedl, war damals einfach, ich konnte mit 19 die C-Jugend Oberliga trainieren und ich konnte einfach machen. Ich hatte immer einen starken Rückhalt. Und das hat sich immer wieder wiederholt während meiner Laufbahn mit tollen Persönlichkeiten, mit Thomas Krücken in Stuttgart, den ich sehr, sehr schätze, mit Ernst Tanner, der bei Philadelphia ist, auf den man sich immer verlassen konnte. Und diese Persönlichkeiten waren auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass mein Weg sich so entwickelt hat. Und der zweite war einfach, dass ich grundsätzlich immer offen war, auszuprobieren und mich zu entwickeln. Also ich bin auch heute noch so, ich möchte mich immer weiterentwickeln. Und deswegen war ich eigentlich seit 12 dann durchgängig selbstständig, bis eben ich hier beim BVB angefangen habe und auf der Bahn mit einer kleinen Fußballschule gestartet, immer alles ausprobiert, dann eben im Bereich Kognition, Sportmentaltraining, in ganz verschiedenen Bereichen auch mit meinen Fußballlizenzen dann so weitergebildet, dass mein eigener Weg sich immer mehr entwickelt hat. Und aus der kleinen Fußballschule wurde dann irgendwann Training mit Akademiespielern und dann waren es irgendwann über Jahre hinweg Profispieler für verschiedene Berateragenturen. Und wenn ich mir das jetzt so angucke und dann eben die Entscheidung war, zur Saison 24 dann in den Verein zu gehen, dann war das für mich ein großer Schnitt auch in meinem Weg, weil du auf einmal wirklich voll angestellt bist und dann gibt es ja jeder Verein, zu dem ich am Ende dann irgendwie mir vorstellen hätte können zu gehen, hat eine gewachsene Struktur, ist ganz normal, du kommst da irgendwo hin, du ordnest dich auf einmal ein, musst seinen Platz finden in allem und das war für mich auch nochmal ein wichtiger Entwicklungsschritt. Jetzt dann wieder in so ein großes Konstrukt, das zusammenarbeiten muss, das ich unterstützen muss, reinzugehen. Und ja, so hat sich aus dem Matthias, der irgendwann am Anfang stand und sich überlegt hat, wie finde ich mich selber am besten, hin jemand entwickelt, der einfach, glaube ich, in seiner Idee, Spieler zu entwickeln, mittlerweile sehr klar ist und auch dankbar dafür ist, dass ich das mittlerweile auch in vielen Landesverbänden einfach teilen darf, das Wissen. Und dementsprechend bin ich sehr zufrieden mit dem Weg und freue mich auf noch viele positive und intensive Momente hier mit dem BVB.
Jetzt muss ich noch einmal kurz dazwischen gehen, weil einige werden sich jetzt gefragt, im Moment hat er gerade Hirntumor gesagt, wenn die dich nicht besser kennen. Ich erinnere mich noch in den 90ern, als Heiko Herrlich hier Stürmer war, da hieß es dann irgendwann, ja, der sieht im Training den Ball nicht mehr richtig klar, der sieht irgendwie doppelt und so weiter und dann gab es nachher eine sehr große Geschichte. Ich kann mich jetzt noch dran erinnern, wo ich die genau im Spiegel gelesen habe, wo ich da gesessen habe, weil mich das gefesselt hat. Der hat genau erklärt, wie die Therapie, also der wurde bestrahlt, wie das dann nachher war und welche Fähigkeiten er dann wie wieder zurückgewinnen musste. Und du hast das jetzt so nebenbei gesagt und ich kann mir vorstellen, auch bei dir war es ja wahrscheinlich so, die haben das Ding ja nicht einfach rausoperiert und dann warst du ab Tag 1 wieder da. Also wie war dein Zustand, wenn ich das mal fragen darf, nach so einer Hirn-OP?
Ja, war tatsächlich schwer. Also für mich damals, ich habe es im ersten Moment gar nicht so richtig kapiert, hatte aber das Glück, einen ganz tollen Arzt zu haben, der die OP dann auch gemacht hat. Ich hatte leider dann eine Gehirnblutung dazu, die das dann einfach so mein Leben auch verändert hat in den Bereichen. Ich habe auch viel mich wieder rantasten müssen an, wie bewege ich mich denn, was wie passt Blick und Bewegung zusammen. Also ich habe ganz viele Dinge aus der Physiologie auch da mitnehmen dürfen in der Zeit, die mir für mein Wissen jetzt extrem viel bringen. Also ich bin mittlerweile ist es so, dass der Weg, so wie er ist, einfach gut war und ich das als sehr positiven Impuls mitnehme für mein Leben. Und was ich unglaublich schätze, ist, dass ich in den ganzen Jahren nie einen Spieler hatte, egal ob ein kleiner oder ein Profispieler mit vielen Jahren auf dem Buckel, der irgendwie gesagt hat oder den das dann gestört hat. Also ich merke, es war letzter Spieler, der mich brutal positiv beeindruckt hat, war Schlotti zum Beispiel hier bei der Reha. Unfassbar respektvoll, super guter Typ. Und das ist die Art, wie ich mit Leuten arbeiten will. Und das hat mir eben damals die Krankheit gut mitgegeben. Genau. Respekt vor der Person, egal was sie hat, was sie mitbringt und immer gucken, wie kann ich der Person helfen, in ihrem Ich ein Stück besser zu werden.
Auch das wahnsinnig spannend und Respekt erstmal, wie offen und transparent du da erstmal drüber sprichst und auch sehr krass zu hören, wie du dann quasi deine eigenen Erfahrungen als Betroffener dann auch am Ende jetzt heute mit in deine Arbeit einfließen lässt. Da würde ich gerne mal eine spezifische Frage zustellen. Gab es Fähigkeiten, die du damals quasi kurz nach deiner OP nicht hattest, die du dir dann aber quasi im Laufe der Zeit durch deine berufliche Situation als Kognitionstrainer dann irgendwie selbst zurückholen konntest? Gab es da irgendwie so eine Symbiose?
Oder ja, es gab schon viele Dinge, die noch irgendwie wieder aufzuarbeiten waren. Also merken war ein großes Problem. Ich weiß auch heute tatsächlich viele Sachen nicht mehr. Auch so Konzentrationsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit ist einfach anders wie bei jemandem, wie bei einem normalen Menschen. Wie gesagt, Bewegungen an sich. Also ich merke schon auch heute noch, wenn ein Tag intensiv ist und ich habe 5, 6 Einheiten, dann merke ich schon irgendwann, dass es hart wird und dann merke ich auch, dass ich Bewegungen bewusst durchgehen muss. Also linken Fuß heben, absetzen, abrollen. So, also Dinge, die bei jedem anderen vielleicht normal ablaufen, solche Momente gibt's und da ist, glaube ich, das A und O im Leben, mit allem einfach authentisch und transparent zu sein. Das sind auch Dinge, die ich mit dem Spieler teile. Ich habe keine Geheimnisse in dem Punkt vor meinen Spielern, und umgekehrt ist es mir auch wichtig, dass sie keine vor mir haben. Wenn sie mal einen schlechten Tag oder irgendwas haben, das ist nie ein Problem. Aber ich merke da schon, dass solche Sachen eben wie die Bewegung oder eben auch die Augen, die Bilder, die sich dann einfach auch mal nochmal deutlich mehr verschieben können, wenn die Belastung hoch ist. Das ist ganz normal, gehört aber jetzt seit so vielen Jahren zu meinem Alltag, und deswegen, ja, das ist eine absolut natürliche Sache mittlerweile, mit der ich super gut klarkomme.
Als ich dich recherchiert habe, nenne ich das jetzt einfach mal so, im Internet habe ich bei YouTube geguckt, da gibt es auch bestimmt auch ein paar Videos von ihm, und das allererste, wo ich gelandet bin, ist, glaube ich, 7 Jahre alt gewesen. Da hast du tatsächlich für eine Seite, die sich um MS-Patienten kümmert, eine Videoreihe gemacht. Und als allererstes stellst du dich halt auch vor als jemand, der auch Live-Kinetik kann und natürlich Kognitionstrainer. Ja. Erzähl doch mal, wie grenzt sich das ab für Leute, weil viele werden jetzt einfach sagen, Live-Kinetik hört sich fancy an, aber was steckt denn da eigentlich dahinter? Und ja, also so, also jetzt Multiple Sklerose, also wie macht das Sinn, dass du dich da auch hast einbringen können?
Ja, das war tatsächlich ein sehr, ich habe an dem, ich glaube, es war ein Freitagnachmittag, einen Anruf bekommen von von einem Pharmaunternehmen, die sich damit beschäftigt haben, wie man MS-Patienten in ihren kognitiven Fähigkeiten neue Möglichkeiten erarbeiten kann. Und ich fand es spannend. Ich habe ja vorher gesagt, für mich war immer wichtig, Menschen zu helfen und zu entwickeln, und ich gucke gern mal über den Tellerrand so, und dann war für mich klar, ich mache das. Live-Kinetik an sich finde ich eine super gute Trainingsmöglichkeit für alltägliche, also für, wenn ich jetzt als jemand nicht im Leistungssport mir meine Konzentrationsfähigkeit, meine Aufmerksamkeitslenkung, wenn ich solche Dinge verbessern möchte, finde ich die Live-Kinetik-Programme A extrem cool und B einfach spannend, weil du auf einmal auch Bewegungen machst, die du im Alltag nie machst, und Gehirnhälften vernetzt, und das macht einfach unglaublich Spaß. Deswegen habe ich die Ausbildung damals auch gemacht. Also kognitive Fähigkeiten sind am Ende ja viel breiter noch. Also da kommen so viele andere Aspekte noch mit rein. Deswegen würde ich Live-Kinetik als ein Teil, ein Trainingsprogramm, Teil für den kognitiven Bereich ansehen. Und mit den MS-Patienten war es mir damals einfach wichtig zu gucken, ich habe keine Trainingsutensilien zu Hause, wie kann ich in meinem Alltag einfach was für mich tun, wenn ich eine schlechte Phase habe, wenn ich in der Fatigue bin und zu Hause sitze und einfach auch gar nicht so richtig weiß, was ich machen kann und soll, dann war mir wichtig, den Leuten da was mitzugeben. Und die 2 Mädels, die damals mit im Video waren, es war für mich auch gut, dann am Ende ein Feedback zu bekommen nach den Videos. Was davon würden wir wirklich anwenden, was nicht? Und es ist, glaube ich, für jemanden, der es nicht hat, ganz schwer. Und es war für mich damals einfach ganz schwer, mich da ganz rein zu versetzen. Wie kann ich diesen Menschen am besten helfen? Und am Ende war es für mich schön, dass wir dann nochmal ein paar Sachen anpassen konnten in Übungen. Und ich dann auch von vielen Patienten tatsächlich ein Feedback bekommen habe, dass sie das einfach gerne nutzen und dankbar dafür sind. Und dementsprechend war es ein sehr gelungenes Projekt.
Ja, ich fand das auch schön zu sehen. Und ich habe tatsächlich hier aufgeschrieben, weil es war eine meiner ersten Ideen, gibt es auch was für uns? Also das ist natürlich schwierig, weil wir sind ein Audiomedium. Also wir werden zwar als Teaser hier auch ein bisschen was mitfilmen, aber gibt es eine Übung, die jetzt nicht so visuell ist, wo du sagen würdest, die könntet ihr jetzt mal ausprobieren?
Also was ich grundsätzlich für kognitive Fähigkeiten noch für mich selber gern mache, ist einfach mal wenn ich jetzt über die Augen gehe zum Beispiel, dass ich mit den Augen die Uhr abfahre und immer nur jede zweite Uhrzeit mache. Also fangt mal mit 12 an, geht 2, 4, 6, 8, 10, 12, und das macht dann die eine Richtung und in die andere Richtung. Ich liebe solche Sachen, weil die am Anfang eine extreme Aktivierung schon in der Früh mit sich bringen. So ein Fokus, den man eigentlich so nie hat auf die Augen. Und was jetzt zum Beispiel einfach auch für mich über die vielen Jahre schon Mehrwert hatte, meine Augenfähigkeit wieder deutlich zu verbessern. Und das ist ein kleiner Teil, der wird aber, also wenn man über kognitive Fähigkeiten redet, dann werden Augen nie mit in Verbindung gebracht, aber oft sind die Augen ja auch der Eingang zu den kognitiven Fähigkeiten.
Ja, klar.
Und das wird immer unterschätzt, wie wichtig eigentlich der Eingang am Ende auch ist. Oder auch das bewusste Wahrnehmen, merke ich im Fußball auch ganz oft. Also wann lege ich denn den Arm an den Gegenspieler, um zu spüren, drückt der, lässt er sich eigentlich oder will der eine Körpertäuschung machen? so bewusst fühlen auch, hilft auch ganz oft. Das sind Sachen, die kommen im normalen Training nie vor, weil sich keiner damit beschäftigt, ich selber extrem wichtig finde.
Ja, so wie du es gerade beschrieben hast, auf alle Fälle. Weil du gerade das mit den Augen sagst, das war was, als Gregor Kobel zu uns gewechselt ist. Eine der ersten Dinge, die uns aufgefallen ist und wir ihn auch dann direkt gleich gefragt haben, der hält ja gerne vorm Spiel im ausgestreckten Arm den Daumen nach oben und schaut einfach eine Zeit lang nur seinen Daumen an. Mhm. Und er sagt auch, das hilft mir, ne, in diesem teilweise ja schon vollbesetzten Stadion nochmal genau diesen Sinn zu schärfen, weil ja, als Torwart brauchen wir jetzt nicht lange drüber reden, warum das wichtig ist.
Ja, und Greg ist da einfach auch brutal gut. Das muss ich wirklich sagen, das fällt auch auf. Da ist er einfach eine Macht und ist auch was, was so wichtig ist, wie er sagt, das ist für ihn ein Schlüssel. Und das Schöne ist, dass es für jeden einen eigenen gibt. Mhm. Und den zu finden, ist, glaube ich, mit einer der größten Schlüssel in so einer Karriere auch, für sich zu wissen, was aktiviert mich denn? Ist es, für manche haben ihre Rituale mit Stutzen hochziehen oder dann nochmal, um sich zu fokussieren, andere heben den Finger. Der dritte macht nochmal eine kurze letzte Dehnübung und der vierte macht einmal fast ins Gras und macht ein Kreuzzeichen. Also so eine grundsätzliche nochmal resetten und jetzt geht's los, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt für jeden Einzelnen, der da durchkommt.
Auf jeden Fall. Ich habe gerade die Idealvorstellung, dass viele unserer Zuhörenden jetzt gerade vielleicht nicht so ganz genau zugehört haben, weil sie sich auf sich selbst konzentriert haben und
mit ihren Uhr Augen gemacht haben.
Die Uhr gemacht haben. Ich war auf jeden Fall kurz dabei, nachdem das Matthias gesagt hat. Ich habe es gerade kurz versucht mit mir selbst. Hat ein bisschen funktioniert.
So, ja, Feedback. Rückwärts war gar nicht so einfach. Ne?
Ja, rückwärts war, ja. Reden wir lieber nicht drüber, aber ich fahre gleich woanders ins Büro und mache das dann nochmal weiter. Matthias, kurzes Stichwort nochmal, weil du gerade das Thema Augen oder wir darüber gesprochen haben, was auch mehr oder weniger gut dazu passt zum Thema Social Media, weil man das natürlich selbstredend auch mit den Augen konsumiert und Social Media ja jetzt auch kein so kleines Thema beim Thema Jugend- und Nachwuchsfußball ist. Wir lesen ja immer mehr davon, dass ja kurze oder immer kürzer werdende Clips vor allem in den sozialen Medien ganz schlimme Dinge mit unserer Aufmerksamkeitsspanne machen und diese dadurch verkürzt wird. Kann vielleicht der ein oder andere auch jetzt vor dem Podcast, wenn er das hört, selber von sich auch oder mit sich selbst identifizieren. Dass quasi unsere Neuronen im Hirn bei Konsum, immer mehr Konsum von sozialen Medien, ja quasi neu verdrahtet werden. Mhm. So in Laiensprache würde ich das jetzt mal ausdrücken. Inwiefern kannst du davon berichten, dass du schon in deiner Arbeit mit den Jungs oder mit jungen Menschen generell da auch eine Entwicklung über die Jahre jetzt vielleicht gemerkt hast und heute vielleicht kann man sagen, der Peak ist der kürzere werdenden Aufmerksamkeit spannend. Mhm. Merkt man das in der Arbeit mit den Jungs, dass immer kurzfristige Reize vielleicht nicht ganz so gut sind für das Thema Attention?
Also ich merke tatsächlich, dass es jetzt anders ist, wie vor 10 Jahren mit Spielern zu arbeiten, definitiv. Die Zeit ist deutlich schnelllebiger jetzt, tatsächlich auch es gibt immer mehr Einflüsse. Also ich überlege gerade, vor 10 Jahren, Social Media waren deutlich kleiner noch. Ne?
Ja. Und wenn ich mir das so... Facebook war viel größer, genau. TikTok gab es, glaube ich, noch gar nicht. Nee. Das war noch eine kleine App, wo nur getanzt wurde.
Ja, und deswegen glaube ich, also mir ist auf jeden Fall, fällt mir jetzt auf, wenn ich vor 10 Jahren überlege, war es deutlich klarer, welchen Weg man nutzt, um dem Spieler Input zu geben. Heute ist es echt schwer. Also nur mal um als Beispiel, die haben ihr eigenes Social Media, die gucken zehntausende Social Media Beiträge von anderen, haben eine Gegneranalyse, eine Spielanalyse, eine Individualanalyse, haben in der Schule Input und dann, glaube ich, fällt schon auf, dass es irgendwann viel ist. Und das ist ja jetzt nur mal so die mentale Belastung, die irgendwie bei den Augen reinfliegt und dann im Kopf irgendwie landet. Und es gibt einfach Spieler, da merkt man relativ schnell, wenn man da nochmal ein Video aufsetzt, so jetzt das Individual wieder, ich überlege mir da tatsächlich sehr gut, bei wem macht das überhaupt Sinn und bei wem nicht. Es gibt welche, die nimmst du einfach einmal mit auf den Platz, spielst die Szene einmal durch und der checkt das sofort, weil es für ihn auf einmal eine ganz andere Umgebung ist und auf einmal ja einfach vielleicht auch mal ein Lösen von Handy, Bildschirm. Mhm. So. Und das ist, glaube ich, schon was man bei jedem Einzelnen nutzen muss. Es gibt aber welche, die könnten 24/7 durchgängig was konsumieren und würden sich dann gut fühlen. Ob es gut ist oder nicht, das ist eine andere Frage, aber der lernt einfach so. Und deswegen für mich, ich habe kein Social Media, ich bin auch sehr froh darüber, weil ich schon merke, das wird mir viel zu viel Ich glaube, das ist, ich merke das auch bei den Spielern, das reißt dann immer so hin und her. Man ist irgendwie noch da im Gedanken, hat noch den Clip irgendwie im Kopf und ist jetzt deine Situation. Ich bin immer gerne in der Situation, in der ich gerade bin. Dementsprechend gibt es bei mir nicht, aber ich merke auf jeden Fall, dass so ein Unterschied ist bei den Spielern, ja. Hm.
Viel von Mental Load spricht man, glaube ich, vor allem so im Englischen, auch NBA, NFL und so weiter. Ja, auch super spannendes Thema und man merkt auf jeden Fall, du bist jetzt hier und jetzt gerade mit uns in der Situation, das merkt man auf jeden Fall im Gespräch. Du hast es gerade schon, Matthias, kommen wir, du hast gerade selber schon angerissen, zu deiner Arbeit tatsächlich konkret auf dem Platz mit den Jungs, mit den Spielern. Top-Talente-Trainer für die U17, U19 und auch U23 bei Borussia Dortmund. Skizziere doch bitte einmal kurz für uns und unsere Zuhörenden, wie genau sieht denn deine Arbeit hier aus? Was macht der BVB vielleicht in diesem Segment auch ein bisschen anders oder einzigartig im Vergleich zu anderen Clubs?
Also was auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut ist, ist, dass der Verein sich dazu entschieden hat, das von den Profis bis runter zu bauen. Da bin ich sehr, sehr dankbar für, weil diese Schnittstelle an sich extrem wichtig ist. Ich finde, man muss wissen, was bei unseren Profispielern verlangt wird, auf welcher Position, um dem Spieler im Nachwuchs, egal wie jung, einfach auch Input zu geben, der ihm zielführend auch nach oben hilft. Die zweite Sache, die wir definitiv einzigartig machen, ist, also ich glaube, dass die Art und Weise, mit Spielern zu arbeiten, die ich mache, deutlich anders ist wie bei sehr vielen Kollegen, die ich kenne. Und durfte auch sehr viele Kollegen ausbilden, die jetzt in dem Bereich arbeiten. Dementsprechend weiß ich ungefähr, was da auf dem Markt so läuft. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir nicht versuchen, Ideen an den Spieler zu geben, sondern dass der Spieler uns in der Situation zeigt, was er tut. Also zum Beispiel, wir spielen in unserer Spielphilosophie ja mit eingerückten Außenverteidigern. Also wir spielen in der Halbspur. Und dann gibt es außen ein Flügelspieler, der breit steht, und es gibt viele Wege, um dahin zu kommen mit einem Pass. Und es gibt natürlich verschiedene Techniken, um das Ziel zu erreichen. Und von mir wird nie einer hören, ich möchte gern die Technik von dir sehen, weil wir mit der zum Erfolg kommen wollen. Sondern bei uns ist es definitiv so, dass der Spieler uns zeigt, welche Technik er gern anwenden möchte, in welcher Situation auch immer. Und wir machen diese Technik so perfekt, wie es geht. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied zu ganz vielen anderen Individualtrainern, die die Übung bauen, um dem Spieler was zu geben. Wir machen es umgekehrt, der Spieler gibt uns was und wir machen die Übung so, damit wir da besser werden. Da kommt mir da einfach zugute, dass ich Blick und Bewegung, ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, jemanden anzugucken in seiner Bewegung und zu sehen, wo ist das Problem, wo holt er zu viel Druck aus dem Körper, wo lässt er vielleicht zu viel Spannung nach, ist das Standbein so gedreht, wie man es am Ende einfach braucht, um in den Raum zu kommen. Also kommen ganz viele Themen dann zusammen oder wo holt der Spieler seine Beschleunigung her? Das sind alles Themen, die sehe ich sehr, sehr gut und kann die dann nutzen, um die Fähigkeit oder die Ausführung, die der Spieler macht, einfach zu verbessern. Und das ist jetzt schön, einfach mit Dominik jemanden dabei zu haben, der mit dem Prozess ist, der Stück für Stück da auch weiterkommt. Und was, glaube ich, noch ein Riesenpunkt ist, der bei uns einzigartig ist, dass wir jetzt im Aufbaubereich für 13 bis 16 alle Trainer im Prozess haben. Das ist ein Prozess, der sich über Jahre strecken wird, bis es perfekt ist. Aber Co-Trainer, Analysten und Cheftrainer und 13 bis 16 stehen dienstags mit ihren Positionsgruppen auf dem Platz und beschäftigen sich mit den kleinen Teilen des Fußballs.
Ist das der sogenannte lange Dienstag?
So ist das. Wir sind ein Teil des langen Dienstags und das ist auch so ein Punkt, wo ich dem Verein sehr dankbar bin, Paul und Peter in dem Fall, dass sie uns da die Möglichkeit geben, das dort zu integrieren, weil ich da einen riesen Mehrwert für die Trainer und auch für die Spieler sehe. Ja.
Der lange Dienstag ist auf jeden Fall euer Insider, so ein Hohenbuschei.
Ja, du kannst das immer, wir hatten das im Podcast mit Paul und Thomas. Erklär doch euch einmal kurz, also wie sieht dieses Gewimmel hier draußen auf den Trainingsplätzen aus, wenn langer Dienstag hier ist?
Es ist wirklich am Anfang denkt man sich, boah, wo sollen die ganzen Spieler hin? aber es ist einfach super, weil, also ich schätze es sehr, wenn in einem Verein Departments zusammenarbeiten und sich unterstützen und man gemeinsam eine Energie erzeugt, die man dann auch spüren kann auf dem Platz. Und wir haben die Jungs kommen, haben dann eben zum Beispiel Innenverteidiger U13 bis U16, haben dann Positionstraining in einer Gruppe. Die andere Gruppe, zentrale Mittelfeldspieler, ist auch da und trainiert. Die beiden anderen Positionsgruppen, die fehlen, also Stürmer und Außenspieler, sind in der Zeit dann irgendwie bei polysportiven Trainingsmöglichkeiten oder im Athletikbereich oder im Torwarttraining. Wir machen das eine Stunde, wir wechseln. nach der Stunde kommen wir ins Biobanding, wo wir in verschiedenen auch wirklich Altersstufen dann zusammen nochmal arbeiten und auch nochmal mixen, die Jungs, je nachdem, wie sie in ihrem Relative Age unterwegs sind. Und das ist für mich einfach super, weil du merkst, dass das einfach ein anderer Tag ist wie alle anderen. Die Trainer lassen sich auf andere Themen ein, wie sie sich sonst einlassen können, weil sie einfach wissen, das Ziel ist hier nur der kleine Baustein des Fußballs, nicht die Gruppe, wie sie zusammenarbeitet. Und ich bin da sehr froh, dass Athletik, dass sich alle so einbringen und wir da gemeinsam so eine starke Energie schaffen. Deswegen langer Dienstag, eine coole Idee. Ich merke auch, dass es den Jungs das Spaß macht. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dass Mitarbeiter und Trainer gemeinsam so eine Energie mitbringen an dem Tag, läuft alles. Und da.
Total sinnvoll, ja. Also heute sitzen wir quasi hier bei der Aufnahme ganz frisch nach dem gestrigen langen Dienstag.
Ja, wir haben gerade Ferien, deswegen ist kein langer Dienstag. Ja.
Absolut richtig, klar.
Ja, nein, aber auch, weil wir das letzte Mal so schön bildlich beschrieben haben, also das ist ja auch ein krasser Gegensatz. Also auf der einen Seite hast du das Biobanding, also Spieler, die wirklich von den Körpermaßen her sehr ähnlich sind. Dann hast du andererseits, wie du es gerade beschrieben hast, von der U13 bis zur U19, sagen wir jetzt mal, die Außenstürmer, die dann wirklich wie so Orgelpfeifen nebeneinander stehen, aber trotzdem den gleichen oder einen ähnlichen Ablauf lernen, weil wir ja auch einen ähnlichen Fußball spielen wollen, von der 13 bis zur 19. Und das finde ich, das ist super spannend, dass ihr das alles da so zusammenpackt.
Ja, und die Jungs lernen voneinander. Das ist mir auch, mir ist wichtig, dass Spieler, die älter sind, sich die Bewegungen nochmal durch den Kopf gehen lassen und merken, dass der U13-Spieler, wo liegt das Problem? Weil dann merke ich, dass der U16-Spieler das verstanden hat. Also er kann dann anwenden. Und mir geht es bei allem, was wir den Spielern beibringen oder wie wir es unterstützen, darum, dass sie verstehen, wann und wie sie es anwenden können. Das ist der Schlüssel zu allem. In dem Moment, wo wir ihnen was aufdrücken, wird das immer in Drucksituationen in die Hose gehen. Aber in dem Moment, wo sie selber verstehen, ah ja, ich kriege Druck von hier, ich möchte da rein, das ist meine favorisierte Drehung und ich weiß, ey, hier Standbeindrehung, ich bin weg, easy, dann kann der das. In dem Moment, wo wir ihnen Themen vorgeben, wie so ein beliebtes Thema im Fußball ist immer offene Stellung, halb offen geschlossen, ist kein Thema für mich, weil das ist völlig irrelevant, sondern am Ende geht es darum, dass du wissen musst, wie du in den Raum kommst oder an das Ziel kommst, das du erreichen willst. Und solche Sachen arbeiten wir mit den Spielern und der gern geschlossen kommt, kommt geschlossen, braucht halt eine andere Wende, muss die perfekt können, weil ansonsten hat er irgendwann im Profibereich ein Problem. Geht es um Effizienz und Konstanz, die muss er drauf haben, egal wie er zum Ball kommt.
Sehr, sehr individueller Ansatz. Das merkt man auf jeden Fall in jedem einzelnen Aspekt. Matthias, du hast es gerade vorhin schon auch so ein bisschen angerissen. In deiner Arbeit, was ist überhaupt ein Top-Talent oder wer gilt dann am Ende als Top-Talent? Ein bisschen aus der eher psychologischeren Brille vielleicht auf das Thema draufgeschaut. Aus deiner Erfahrung in der Arbeit mit den Jungs, wie sehr spielt bei den Jungs selbst in der Psychologie das eine Rolle, wenn sie sich selbst, also wahrscheinlich eher seltener als Top-Talent bezeichnen, aber diese Bezeichnung vielleicht dann eher von außen auf sie auferlegt wird, so würde ich das mal nennen, spielt das eine Rolle für die psychologisch, dass die selber die ganze Zeit denken, ach, ich bin doch Top-Talent, ich müsste ja jetzt eigentlich XYZ. Ist das eine Erfahrung, die du machst in deiner Arbeit mit den Jungs oder eher weniger?
Auf jeden Fall. Top-Talent ist grundsätzlich eine Bürde im ersten Moment. Also denkt jeder, hat ja viel davon, weil er spielt immer und so weiter und so fort.
Und deshalb magst du den Begriff wahrscheinlich auch nicht so
überhaupt
gerne.
Überhaupt nicht, weil der was impliziert, was ein 14-Jähriger gar nicht sein kann. Top-Talent müsste ja theoretisch so gut wie alles schon mal können. Und die Jungs strugglen dann in dem Moment, wo sie merken, sie können Dinge nicht. Und ich erkläre den Jungs immer, dass es nicht um das große Ganze geht, sondern es geht um die Einzelziele, die wir uns setzen, die möchten wir erreichen. Und für mich ist der harte Arbeiter, der vielleicht mit wenig Feingefühl gesegnet ist, genauso kann der eine große Karriere machen wie derjenige, der brutale Bewegungsprofil hat und oder der andere, der extrem schnell ist. Am Ende geht es einfach darum, dass man sich Schritt für Schritt seinen Fähigkeiten entsprechend entwickelt und aus dem Ganzen raus dann eine Effizienz und eine Konstanz entwickelt. Und das können wir, glaube ich, mit sehr, sehr vielen Spielern schaffen. Die Frage ist am Ende einfach nur, braucht es diesen Begriff oder nicht? Und deswegen gibt es für mich auch bei uns jetzt viel mehr, für mich ist das Thema individuelle Spielentwicklung und das Thema Förderprogramm viel größer, weil in dem Förderprogramm da jeder, ich habe hier noch nie einen Spieler sitzen lassen, der gesagt hat, ich möchte da gerne rein, weil ich möchte was mit mir tun, ich möchte mich entwickeln. Der wird bei uns beim BVB definitiv gefördert Und ich finde das einfach wichtig. Und ich finde wichtig, dass alle hier im Verein merken, dass sie, egal was sie für einen Stempel von außen bekommen, bei uns sind alle im ersten Moment müssen gleich sein. Jeder hat seine eigenen Baustellen, jeder hat seine eigenen Stärken. Deswegen ist Vergleichbarkeit da auch extrem schwierig. Und der eine scheint mehr im Spiel, der andere weniger. Aber ist er deswegen besser oder wird die Karriere besser? Glaube ich, ist schwer zu sagen. Also wenn ich mir jetzt mal bei Kindern bleibe, wenn ich die U11, U12 Videos anschaue, der hat, glaube ich, jedes Turnier zerschossen. Also so, dann gab es auch mal eine harte Phase, dann war er verletzt. Das war dann auch die Phase, in der ich mit ihm arbeiten durfte, ihm dann nochmal da auch zu helfen, zurückzukommen. Und wenn man ihn jetzt sieht, hat er eine riesen Karriere vor sich. So, und da war auch mal so eine Delle. Und ich glaube, man muss, es gilt für jeden Spieler, immer genau wissen, wo stehe ich gerade, was ist mein nächster Schritt, und sich wenig ablenken lassen von Stempel von außen, von, es wird immer Widerstände geben und die sind wichtig, weil die werden dich am Ende auch weiterbringen. Und das ist so für mich so der Punkt, wo ich sage, ja, wir sind gut beraten, wenn wir den Begriff nicht so hoch hängen, wie der halt immer genutzt wird, das ist ganz logisch, den kann man medial gut aufgreifen.
Ich habe mal, das ist aber schon ein paar Jahre her, Otto Addo bei einem Trainingslager in Spanien so über die Schulter gucken können, wie er das gemacht hat. Und fand ich ganz spannend, weil er hatte die ganze Zeit beim Spiel so ein Handy vor sich, da waren so verschiedenfarbige Felder drauf und dann hat er immer im Spiel auf ein Feld getippt, weil da jetzt eine Szene war, wo er wusste, okay, die muss ich mit dem Spieler aufarbeiten, und die Farben standen dann, glaube ich, für unterschiedliche Themen, so habe ich das jedenfalls verstanden. Und dann habe ich festgestellt, was der Montag bei denen für ein unfassbar voller Tag war, weil dann diese ganzen Nachbesprechungen kamen, also es war Tür auf, Tür zu, kamen die Spieler da rein, raus. Wie handelst du das? Also macht ihr das im Team? Wie oft sitzt du? Hast du auch so eine App? Also wie machst du das?
Ja, tatsächlich ist das so. Also wir haben, ich habe wirklich ein tolles Team. Also Erin Jemals als Koordinator von den Top-Talenten ist in dem Thema nochmal um Längen intensiver drin. Wie ich, der hat ja damals mit Otto zusammen auch da gearbeitet. Und er, Dominik, ich, wir sitzen bei den Spielen und taggen dann die Szenen der Spieler, um dann Videos zu machen. Mir war aber grundsätzlich wichtig, dass eben nicht nur wir das machen, sondern dass die Trainer immer mehr ein Gefühl dafür kriegen, was ist denn der Unterschied zwischen Mannschafts- und Individualvideo. Also wir haben tatsächlich Schnittstellen, Co-Trainer in jedem Team. Und ich finde wichtig, dass die den Gros der Videos mit ihren Spielern machen. Einfach aus dem Grund, weil es auch Verbindung schafft. Da entsteht Vertrauen. Das ist für mich so wichtig, dass die Spieler in ihrem Trainerteam eine Anlaufstelle haben. Weil wir sind immer, also wenn jetzt zu mir, zu Erden oder jemand anderes im Team kommen, wir sind immer in Anführungszeichen im ersten Moment extern. Und die Jungs müssen lernen, dass sie in ihrem Kosmos Fußball immer ein Trainerteam haben, mit dem man sich erstmal auseinandersetzt. Wir sind sowieso im Austausch mit dem Trainerteam, wir sind im Austausch mit dem Spieler, wir wissen, wo da der Stand ist, wo es mal Probleme gibt, wo es vielleicht aber einfach auch mal super Unterstützung gibt. Und wir helfen gerne in Themen, und wir unterstützen dein Video, aber es wird auf jeden Fall, gibt es Individualvideos, und ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Aber auch da wieder, der eine Spieler braucht es unbedingt. Der andere, dem tut es gut, wenn er es vielleicht gar nicht bekommt, sondern lieber dann am Dienstag zur Individualeinheit kommt, auf den Platz geht und dann sagt, ey Matthias, ich hatte am Wochenende eine Szene, hat nicht funktioniert, lass uns das mal durchgehen. Das ist, sind unterschiedliche Wege, und ich bin ein ganz großer Freund davon, die Wege offen zu lassen für die Spieler. Aber ich finde es super, wie Otto mit Erin zusammen das hier in dem Verein einfach implementiert hat, sich mit dem Individuum auseinanderzusetzen. Weil das ist ja bei vielen Vereinen noch viel zu weit weg. Und ich finde es super, dass das unter Otto und Erin hier schon angefangen hat und wir jetzt gemeinsam auf dem aufbauen können und jetzt einfach da nochmal ein paar Schritte weitermachen können.
Auch da sehr viel individuelle, einfach ja, Detailarbeit am Ende des Tages kann und muss man dann, glaube ich, sagen. Jetzt durften wir auch in der Recherche zu dir lernen, und du kannst gleich sagen, ob das immer noch der Fall ist oder nicht, dass du die persönlichen Spielerinteressen oder Vorlieben auf dem Platz, hast du ja gerade auch schon angerissen, versuchst zu kombinieren mit einem ja relativ festen Set, was du dir, glaube ich, selbst erarbeitet hast, aus 18 Hauptkriterien, glaube ich, müssen es gewesen sein, für Spieleranalyse-Profil, und das dann versuchst quasi miteinander zu kombinieren, was deine Vorstellungen sind und das, was du gerade schon gesagt hast, was die Spieler in Situation XY gerne selber machen. Ist das immer noch so? Resultiert daraus dann auch der individuelle Entwicklungsplan für die Spieler? Und wenn ja, wie sieht das dann ganz konkret, also hast du schon ein bisschen umrissen, aber wie sieht das dann ganz konkret einfach in der praktischen Zusammenarbeit aus mit den Jungs?
Also ja, ich mache für jeden Spieler, der im Förderprogramm ist, ein Spielerprofil. Das, ich unterteile den Spieler immer in drei Bereiche. Ich mache mal Kopf, Körper und Beine und habe da dann insgesamt sind es 40 Unterpunkte, die ich unterteile. Mhm. Und da geht es darum, dass man zum Beispiel sagt, ist es ein intuitiver oder ein strategischer Spieler? Also Beispiel, komme ich früh in die Position und bereite meine Situation vor? Oder bekomme ich den Ball in dem Raum, manchmal auch unvorbereitet, und mache was draus? Hat aber auch was mit Körperdominanz. Das sind ganz viele unterschiedlichste Punkte, die ich dann zusammenführe. Und aus dem baue ich dann ein Profil. Und dieses Profil gibt mir die Möglichkeit, Ableitungen zu schaffen. Also ich habe pro Zyklus, den ich für den Spieler plan, mache ich gern vier so kleine Unterpunkte, die ich gerne in dem Zyklus erarbeiten wollen würde. Das kann zum Beispiel sein, wenn wir das Thema haben, von der Mannschaft gegeben, Verhalten zwischen den Linien. Und ich merke, der Spieler ist extrem explosiv, ist ein strategischer Spieler und ja, ist zum Beispiel jemand, der gerne in Doppelaktionen geht, dann versuche ich das zusammenzubauen und die Untertrainingspunkte so zu bauen, dass sie das Hauptthema unterstützen, gleichzeitig aber wirklich auf ihn zugeschnitten sind. Also als kleines Beispiel, man kann Beschleunigung aufbauen über einen Standbeinabdruck, über einen Hüftimpuls und über einen Drehmoment. Und ein sehr explosiver Spieler, der sich im Standbein abdrückt, wird grundsätzlich Probleme haben mit einer Kontaktlänge, weil so viel Kraft auf dem Bein ist, er drückt sich da ab, geht mit dem Fuß, mit dem anderen in den Ball, der Ball ist zu lang. Heißt, man würde dann eben den Schwerpunkt darauf legen, dass man die Annahme zwischen den Linien nicht über einen Standbeinabdruck macht, sondern guckt, was ist für den besser. Also setzt der Standbein diagonal oder gerade, wenn er es diagonal setzt, können wir über den Drehmoment gehen, setzt es gerade, dann eher mit der Hüfte nachschieben. Also sind so Sachen, die mir dann wichtig sind, weil das meistens ein richtiger Quick-Win ist, wenn du dem Spieler das kurz gibst, die können es relativ schnell umsetzen. Ich hatte gestern erst einen U19-Innenverteidiger, der jetzt aus Verletzung zurückkommt, der zum Beispiel in seiner Aktion immer eine Pause macht. Der passt, Pause, bewegt sich wieder, hat also kommt in eine passive Bewegungsform, hat dadurch keine Körperspannung mehr, Ball kommt, Ball immer zu eng am Körper. Kleiner Quick-Win, Ball zu mir spielen, aktiv die Bewegung angehen, sofort ist Chorspannung da, Gesäß angespannt in der Aktion, er kriegt den Ball, die nächsten fünf waren alle gut, von der Länge.
Ist kein quasi Hexen. Arsch zusammenkneifen.
Arsch zusammenkneifen. Und so ist ein ganz easy, ist der Ball zu nah am Körper, Chor und Po anspannen, der Ball kommt raus unter der Hüfte. Ja. Und das sind so Kleinigkeiten, die sind für die Spieler wichtig. Und die brauche ich dann eben, die hole ich eben aus dem Profil raus, nehme die mit und dann geht's los. Und wenn wir das Profil fertig haben, hole ich mir den Spieler, wir besprechen das durch. Wir sagen, was ist denn dein Ziel? Wo willst du denn hin? Was ist zwischen den Linien auch, womit fühlst du dich wohl, womit nicht? Gibt es die sagen, ey, Druck, ich liebe das, wenn der Gegner da ist. Mega gut, weiß ich genau, wo der ist. Gibt Spieler, die sagen, boah, ich muss den loswerden. So, dann geht's da schon los. Dann überlege ich mir, arbeite ich mehr mit wie manipuliere ich den Gegner aus dem Rücken oder wie arbeite ich im Blickfeld des Gegners? Das sind so viele Kleinigkeiten, die dann zusammenkommen und aus dem baue ich dann die Trainingseinheiten. Und dann gibt es Themen, da bietet es sich an, dass viel VR ist, wenig Footburnout, viel Platz, bisschen Athletik. Es gibt Themen, da ist der Footburnout extrem wichtig für die Wiederholungen, wenig VR. Vielleicht braucht man gar kein Platztraining, weil der tatsächlich die Anwendung dann in der Mannschaft bekommt und man bespricht es vorher ab. Aber Athletik ist wichtig, weil er muss deutlich mobiler werden in der Hüfte, um das Ganze umzusetzen. Also das ist dann immer ein Puzzle. Und das finde ich schön, dass eigentlich keiner den gleichen Plan hat und die gleiche Anzahl an Interventionen in den gleichen Bereichen, sondern es einfach unterschiedlich ist, so wie es derjenige braucht. Und deswegen ist das Profil für mich so wichtig, weil ich wissen muss, wie ist der. Also was bringt der körperlich, mental mit und was davon kann ich nutzen? Und so arbeiten wir hier und ich bin da wirklich dankbar, dass wir auch so die Freiheit haben. Also wir können das wirklich ganz frei aufziehen, hat der Verein große, einfach einen guten Vertrauensvorschuss in das ganze Projekt gegeben und ich merke, dass es gut funktioniert und wir, glaube ich, da, ich sage jetzt mal, wir haben jetzt das erste Jahr durch, aber so nach 3-4 Jahren insgesamt, also so in 2-3 Jahren müsste man dann sehen, was da passiert. Ich freue mich drauf.
Wir sind auch alle gespannt. Also das, da erzähle ich dir nicht zu viel. Und da gibt, so wird es auch allen BVB-Fans gehen. Wir kommen auch hinten raus zum Gespräch in wenigen Minuten nochmal auf diesen Paradigmenwechsel hier im Nachwuchsleistungszentrum kurz zu sprechen. Ich möchte aber noch eine Sache kurz vorschieben, weil wir haben vor, ich meine so ungefähr 5 Monaten, dich auch schon mal mit der Kamera begleitet. Könnt ihr auch bei YouTube oder bei BVB-TV sehen. Einfach Matthias Schiele mal googeln. Und da sagst du 2 Sachen, so mehr oder weniger in einer Aussage. Das fand ich ganz spannend. Das eine hast du gerade schon betont, ne? Wir sagen dem Spieler nie, mach das so, dann wird es gut, sondern wir geben ihm Optionen. Das hast du ja schon betont. Kurz danach sagst du aber, manchmal knallt es auch richtig. Das würde mich mal interessieren. Also, weil du hast es ja mit ambitionierten, ehrgeizigen, jungen Männern zu tun. Inwiefern knallt es manchmal und warum ist das vielleicht auch gut?
Das ist extrem wichtig. Ich glaube, man arbeitet was gemeinsam. Der Spieler macht seine Erfahrungswerte damit. Mal als Beispiel, ein Spieler ist unglaublich selbstbewusst und hält sehr, sehr viel von sich, möchte gerne Schritte gehen und wir arbeiten Dinge, er setzt sie gut um, aber wir kommen dann im Spiel, er kommt nie an sein Limit, weil der letzte Punch fehlt, weil er grundsätzlich dann am Ende auch mal vielleicht was zu locker nimmt. Dann sind es Themen für mich, die einfach nicht drin sind. Also es gibt Tage, deswegen frage ich die Jungs immer danach, wie war es denn am Wochenende für dich? Ich habe mich top gefühlt. Und dann muss ich einfach, oder bin ich immer sehr, sehr ehrlich, deswegen gibt es auch das Setting im 1:1, wo ich dann auch sagen muss, also ganz ehrlich, du hast Reaktionen, da funktioniert das super, bist auch voll drin, du könntest aber 8 haben. Dein Ziel ist schneller, weiter, höher. Mein Ziel ist Minimum 7 von 8. Weil das ist der Schritt. Der Schritt ist nicht, ich möchte jetzt in die nächste Mannschaft, ich möchte jetzt einen neuen Vertrag, sondern der Schritt ist, ich hole aus mir in jedem einzelnen Teilprozess, den ich habe, das Beste raus. Es gibt Tage, da geht es besser, es gibt Tage, da geht es nicht so gut. Ist kein Problem. Aber wenn ich mich gut fühle und am Ende mit was zufrieden bin, was am Ende nicht das Maximum ist, dann muss ich den Spielern noch ehrlich sagen, es funktioniert nicht. Und dann ist der ein oder andere manchmal beleidigt, der ein oder andere wird auch mal wütend, aber das ist auch okay. Also für mich ist einfach nur wichtig, dass die Message am Ende ankommt und einen Tag später ist sowieso wieder vergessen. Also die allermeisten kommen am nächsten Tag und sagen, ja, du hast recht. So, und ich meine, es ist im Fußball immer so, es wird immer viel gefordert vom Spieler selber, vom Berater, von wem auch immer. Aber wir können alle nur das beeinflussen, was wir selber tun können. Und das ist das, was ich den Jungs immer wieder sagen will. Ihr könnt so viel reden, wie ihr wollt. Aber dieses Video, das da jetzt im Netz steht, guckt sich jeder an. Das ist eure Karriere. Wenn ich jetzt zum nächsten Trainer gehe und dem das Video zeige und der merkt, ihr macht 3 von 8 Aktionen richtig und 5 lasst ihr liegen, weil ihr glaubt, ihr müsst es nicht mehr, geht in die Hose, kann ich euch versprechen. Und diese Ehrlichkeit ist wichtig. Und deswegen gibt es da manchmal auch eben nicht nur normale Gespräche, sondern manchmal ist es auch, aber es ist wichtig, dass es dann auch vergessen ist. Und das wissen die Jungs, die können mit mir sehr ehrlich sein, die können auch sagen, Matthias, die Einheit war gar nichts. Ich habe kein Problem. Ich habe ein Problem damit, wenn sie nichts sagen. Und das ist mir wichtig. Und das, glaube ich, das Verhältnis habe ich zu den Jungs, egal auf welchem Niveau. Und das schätze ich sehr. Und ich glaube, das schätzen die auch sehr.
Eine Sache, wo mich mal interessieren würde, wie sehr dich das manchmal auch anfasst, wie kompliziert es letztlich ist, aus einem jungen Menschen am Ende einen Fußballprofi zu machen, weil einfach so viele Dinge reinspielen. Also du hast es schon genannt, Verletzungspech. Ist der Körper überhaupt gemacht dafür, jahrelang, vielleicht 10 Jahre lang diese Belastung auszuhalten? Dann das ganze Umfeld, die Familie, der Berater, der Charakter letztlich, auch so ein Ding wie Wachstumsschübe. Wann entwickelt sich der Spieler? Wenn er sich spät entwickelt, hat er diese Geduld zu begreifen, ey, du machst noch einen Schritt irgendwann. Oder plötzlich ist es ganz schwierig. Plötzlich ist er 10 Zentimeter größer und das funktioniert alles gar nicht mehr so mit der Koordination, wie es vorher funktioniert hat. Also wie sehr beschäftigt dich das manchmal, dass es so viele Baustellen gibt, um dann irgendwann so dieses Gesamtkunstwerk Fußballprofi fertig zu haben?
Ja, es ist vor allem, ist es ja auch so, dass du ja auch noch Pech haben kannst und es gibt 3 sehr talentierte auf einmal in deinem Jahrgang. Und dann weiß auch jeder von uns, dass keine 3 auf der gleichen Position irgendwie nach oben kommen. Für mich ist deswegen immer wichtig und versucht es frühzeitig bei den Spielern einzuleiten, sie müssen bei sich bleiben, egal was da kommt. Und wenn ich bei mir bleibe und hart arbeite, bin ich fest davon überzeugt, dass am Ende jeder irgendwo seinen Weg findet. Wo der dann landet oder wofür er dann den Weg geht, kann ja auch mal in einem anderen Beruf dann am Ende sein, dass man davon aber trotzdem viel profitiert, dass man bei sich bleibt, Widerstände erfahren hat und sich trotzdem manchmal auch durchsetzt, aber auch weiß, man kann sich, manchmal ist ein anderer auch stark. Und ich finde es so wichtig, dass die Jungs, die hier durchgehen, und ich, dann denke ich dann einfach auch oft, mir ist wichtig, dass jeder bei sich bleibt und dass jeder am Ende für sich weiß, ich habe was erreicht. Und das geht eben nur durch harte Arbeit. Und harte Arbeit ist auch manchmal miteinander lachen und Spaß haben. Das gehört alles zusammen. Und ja, mich beschäftigt das sehr. Und mir tun auch die Schicksale manchmal leid, weil ich einfach merke, der hat echt viel reingesteckt und es hat am Ende aus irgendeinem Grund nicht gereicht. Und trotzdem mache ich so die Erfahrung, dass auch die, die dann nicht im Fußball klarkommen, weil es nicht funktioniert am Ende, für ihr Berufsleben extrem viel mitnehmen aus diesem Weg. Weil es einfach kein, es ist, auf der einen Seite ist es, du erlebst viele schöne Sachen, internationale Turniere, du hast eine coole Teamdynamik, du kannst, du hast viele Menschen, die sich um dich kümmern und dich unterstützen. Und trotzdem ist es bei Weitem einfach kein, nicht nur eine Wohlfühloase. Konkurrenzkampf, gibt Trainerinteressen, gibt Vereinsinteressen, ist alles, was da zusammenkommt. Und sowas fürs Leben mitzunehmen, glaube ich, ist ganz wichtig. Und ich freue mich über jeden, der seine Karriere macht, und wünsche es euch jedem. Und ja, bin manchmal schon dann auch traurig, wenn ich von einem höre, dass das nicht schafft, aus welchem Grund auch immer. Ja.
So, ich hatte es gerade schon angekündigt, wir kommen so langsam auf die Schlussgerade unseres Gesprächs, es steht auch schon über eine Stunde auf der Uhr. Wir haben uns im Nachwuchsleistungszentrum bei Borussia Dortmund dafür entschieden, den sportlichen, den kurzfristigen sportlichen Erfolg eher hinten anzustellen und setzen auf die langfristige Entwicklung von Spielern. Um es mal verknappt zu sagen, es sollen einfach mehr von den Jungs oben bei den Profis landen, im besten Fall sogar wirklich ein fester, prägender Bestandteil unserer Profimannschaft zu sein. Das bedeutet auch, wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, am Beispiel der U17 und der U19, dass die Jungs fast jedes oder eigentlich jedes Wochenende ans Limit müssen, immer Lösungen finden müssen gegen Gegenspieler, die oft körperlich überlegen sind. Wie wichtig ist bei solchen Dingen, Mentalität ist ja beim BVB schon immer ein wichtiges Wort gewesen, der Kopf?
Ja, er ist extrem wichtig. Ich meine, es ist auch immer schwierig. Ich habe eine gute Phase, es läuft viel, bin ich gern und schnell dabei, mal 2-3% nachzulassen. Lasse ich 2-3% nach, habe einen körperlich stärkeren Spieler, Gegenspieler, ist der Ball weg. Da ist ja keiner irgendwie richtig schlecht, sondern es sind auch gut. So, und deswegen ist für mich immer so das Thema, wie gehe ich mit mir um in dieser Situation? Also wir wollen ja als Verein maximalen Erfolg. Wir wollen ihn nur anders. Also wir wollen den maximalen Erfolg dadurch, dass die Spieler in ihren Fähigkeiten so gut werden, dass wir besser sind wie die anderen. Und den Weg zu gehen, braucht ganz viel Kopfarbeit, weil das muss ein Spieler verstehen, dass er oftmals am Anfang, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben ja auch bewusst Spieler mal eine ältere Jahrgangsstufe gegeben mit einem klaren Ziel, ich kriege da Probleme. Ich bin auf einmal der Kleine. Ich bin trotzdem der gleich gute Fußballer wie vorher. Das heißt, für mich im Kopf den Weg zu gehen, zu sagen, boah, jetzt, wenn ich drehe, im letzten Jahr, da war ich immer weg, jetzt auf einmal nicht. Und dann den Schritt zu gehen, zu sagen, boah, es nimmt mich sehr mit, dass ich jetzt ständig den Ball verliere. Aber dann an den Punkt zu kommen, zu sagen, ja gut, aber woran liegt das? Weil ich kann doch genauso gut spielen wie vorher. Der ist jetzt nur ein Jahr älter. Ist der deswegen besser? Nö. So, und das ist das, was uns so viel Spaß macht, dass wir das in den Kopf jetzt, bin ich mir sicher, über die Jahre hinweg reinkriegen, dass die Spieler lernen, nein, nein, dass ich den Ball verliere, ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich auf der Stufe meiner Fähigkeiten, auf der ich gerade bin, einfach nochmal ein kleines Plus braucht, weil dann hole ich mir den Zweikampf wieder oder ich gewinne die Drehung und das Duell. Und das schaffen wir. Da bin ich fest von überzeugt, weil wir auch die Jungs dafür haben. Aber der Kopf, wenn nicht positiv bleibt oder der Kopf, wenn sagt, ah, ja, warum soll ich denn, ich schaff's eh nicht. Und da sind wir wieder beim Thema fürs Leben vorbereiten. Das ist, wie du sagst, einfach ganz entscheidend, dass ich da einfach bei mir bleibe und sage, was kann ich tun, um dieses Duell trotzdem zu holen, auch wenn der älter ist, auch wenn der vielleicht größer ist. Weil das Problem ist nie die Größe oder das Alter. Das Problem ist immer, bin ich bereit für mich, dieses Hindernis zu lösen und will ich dafür alles tun? Und ich versuche das mit meinem Team über Erin und alle anderen so vorzuleben, dass wir versuchen, uns jeden Tag zu verbessern und das auch dem Spieler klar so kommunizieren. Wenn wir trainieren, verbessern nicht nur er sich, sondern auch ich mich. Weil ich sehe wieder eine neue Situation, es ist ein neuer Tag und ich will diese Situation haben, weil nur dann werde ich besser. Und das müssen die Spieler Stück für Stück verinnerlichen und das werden die auch. Da bin ich fest von überzeugt und deswegen liebe ich diesen Weg auch so, weil wir eine Klarheit haben in der Spielphilosophie, wir eine Klarheit haben, wie wir Spieler ausbilden möchten und jetzt einfach darum geht, auch dem ganzen Umfeld zu sagen, Leute, haben wir manchmal jetzt Probleme in jüngeren Jahrgangsstufen? Haben wir. Haben wir aber ein Ziel, warum das gerade ist? Haben wir auch. Lösen wir dieses Problem? Ganz sicher. Aber jetzt ist es Widerstandsfähigkeit. Jetzt müssen wir diesen Widerstand gemeinsam gehen. Und dann wird der BVB Nachwuchsspieler entwickeln über die Jahre hinweg, die mental stark sind, weil die wollen wir ja auch sehen im Stadion. Wenn ich im Stadion bin und das sehe, wie da gefeiert wird für jemanden, der sich hart in die Zweikämpfe wirft, nochmal einen Meter mehr geht und einfach mit viel Leidenschaft da draußen agiert, dann bin ich sicher, dass wir das schaffen können, solche Spieler zu entwickeln, weil die Jungs an sich dann die Grundfertigkeiten fußballerisch mitbringen und gleichzeitig aber auch wissen, ja, es gab Widerstände. Weil das, was wir jetzt haben, ist, dass Nachwuchsspieler beim BVB die letzten Jahre kamen, die super, die gute Fähigkeiten haben, aber die nie verloren haben. Und ich muss im Leben mal verlieren, um zu schätzen, wie schön es ist, den Erfolg zu haben. Und das möchten wir den Jungs mitgeben und ich finde es super, dass wir da als Verein, aber auch in der Trainerschaft so nach vorne gucken und uns den Weg zutrauen, weil es gibt sicherlich leichtere.
Ein Jahr dieses Wegs, du hast es gerade schon gesagt, ist vorbei. Wir sind sehr gespannt, wie und in welche Richtung diese Entwicklung mit Blick auch in die Zukunft weitergeht. Blick in die Zukunft ist auch Stichwort unserer letzten Frage für heute, dieses Gesprächs. Welche Entwicklung wünschst du dir denn als Perspektive für den vielleicht Jugend- und Nachwuchsfußball insgesamt, jetzt nicht nur auf den BVB bezogen? Wo würdest du sagen, gibt es noch gänzlich oder teilweise ungenutzte Potenziale, die du im Rahmen dann aber hier deiner Arbeit vielleicht noch perspektivisch adressieren wollen würdest, was jetzt vielleicht noch nicht so ganz der Fall ist?
Also ein wichtiger Punkt, glaube ich, der passieren muss im Nachwuchsfußball ist, das, was wir hier gerade anfangen und anstoßen, ist die Zusammenarbeit in den Departments. Es gibt ein Torwart-Department, es gibt ein Athletik-Department, es gibt ein individuelles, es gibt die Trainer mit ihren Mannschaften und es gibt eine Akademieleitung. Die Entwicklung muss laufen über gemeinsame Trainingswege, Zusammenarbeit, gemeinsame Kommunikation, einlassen aufeinander, miteinander Themen aufbauen, kreieren, Offenheit und Klarheit. Und ich glaube, dass das, wenn das Vereine schaffen, und ich bin mir sicher, wir intensivieren das Stück für Stück und wir sind jetzt schon auf einem guten Weg, dann ist, glaube ich, das der Schlüssel, weil das ist die Message, die beim Spieler ankommt. Und der Spieler merkt ganz genau, ich würde gerne mehr Fußball machen, die Athletik sagt zu viel Belastung. Gibt ein Problem, sofort, weil gibt es einen Good Cop und einen Bad Cop. Soll es gar nicht geben, sondern es gibt eine Einheit in der Entwicklung, es gibt eine Einheit in den Themen, die man angehen will. Es gibt Grenzen, die verschiedenen Departments aus ihrer Expertise heraus setzen. Das finde ich super, das muss auch so sein. Aber es muss einfach ein Miteinander sein, ein ganz starkes. Und dann lässt sich inhaltlich alles aufbauen. Dann hat ein Verein, der gute Köpfe hat, die dann am Ende zusammenarbeiten, dann wird das ein guter Weg bei den verschiedenen Vereinen. Aber den Vorleben, was man von den Jungen einfordert, die Jungs müssen alle ein gutes Team sein. Und wenn ich war über die Firma oft in vielen verschiedenen Vereinen und habe mir da viele Dinge angucken dürfen, auch Projekte für die gemacht oder Strukturen gebaut. Der Schlüssel liegt darin, dass oft in den Vereinen Sachen nicht stimmen. Und wenn die nicht stimmen, dann merken das die Spieler. Und wir können nicht von Spielern was verlangen, was wir selber nicht auf die Kette kriegen. Und da bin ich sehr froh, dass wir jetzt mit der Neuausrichtung insgesamt einfach auch nochmal, ich jetzt für mich auch einfach in den Neustart in der Ausrichtung kommen darf. Und ich weiß einfach, dass wir in diesem Verein extrem viel Potenzial haben. Und das glaube ich, so wie wir jetzt gerade anfangen anzuschieben, einfach ein neuer, anderer Weg ist. Geht gar nicht um besser oder schlechter, ist ein neuer, anderer. Und wir werden diesen Weg jetzt versuchen mit aller Macht. Und dann werden wir gucken, dass wir gemeinsam den Erfolg erreichen, den wir uns wünschen für den Verein.
Sehr schön. Ein Verein, der gute Köpfe hat, hast du gesagt. Ja. Und ich habe das Gefühl, Boris, heute haben wir wieder einen guten Kopf zu Gast gehabt in diesem Sonderformat.
Ja, vielen Dank.
Matthias, wirklich ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, da war eine Menge drin. Ich könnte mir vorstellen, so ein Podcast, den kann man sogar zweimal hören. Dann bis man bis so alles reingesunken ist ins Hirn. Also da waren wirklich tolle Einblicke dabei. Ganz herzlichen Dank. Und ich habe auch das Gefühl, wir haben dich auch als Menschen ganz gut kennengelernt, wie du tickst, was dich so antreibt. Ich finde es unfassbar spannend. Du hast es gesagt, du glaubst, dass du die Gabe hast, etwas zu erkennen. So wie du es beschrieben hast, würde ich sagen, ja, das Gefühl habe ich heute auch bekommen. Wahnsinnig spannend, wie du erzählt hast, wie Kleinigkeiten junge Spieler schon bedeutend nach vorne bringen können in ihrer Entwicklung. Ich hoffe, ihr da draußen habt das auch alles so wahrgenommen. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören, Boris. Vielen Dank auch dir.
Danke auch.
Und wir hören uns dann bald wieder mit der nächsten Folge von Flutlicht und Flipcharts, in der wir immer Mitarbeitende von Borussia Dortmund vorstellen. Dankeschön und tschüss aus Dortmund.
Dankeschön. Nicht vergessen, die Augenübung zu machen.
Allerdings. Ciao.
Ciao, ciao.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.